Drei Verse aus dem Johannesevangelium, Kapitel 14, 27 bis 29 sind Grundlage für die Predigt. Jesus Christus spricht: Den Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Ihr habt gehört, dass ich euch gesagt habe: Ich gehe hin und komme wieder zu euch. Hättet ihr mich lieb, so würdet ihr euch freuen, dass ich zum Vater gehe, denn der Vater ist größer als ich. Und jetzt habe ich es euch gesagt, ehe es geschieht, damit ihr glaubt, wenn es nun geschehen wird. Vater, in Jesus Christus wollen wir dir ganz herzlich danken für unser Zusammensein an diesem Vormittag. Wir danken dir für das Miteinander von alt und jung, von groß und klein. Wir danken dir für die Zeit des gemeinsamen Singens, Anbetens und jetzt auch des Hörens deiner Worte. Ganz herzlichen Dank, dass du in Jesus Christus hier in unserer Mitte bist. Unser Anliegen ist es, und damit kommen wir zu dir, dass du durch die Wirksamkeit deines Geistes heute Vormittag unter uns tätig bist. Du kennst jeden von uns. Du kennst in unserer Beziehung uns zu dir. Du weißt, wie wir mit dir leben. Du weißt, was uns bewegt. Und du kannst wieder ganz neu uns ansprechen durch deine Worte. Du kannst erstmals unser Herz hineinreden. Du kannst es wieder zurückholen zu dir. Wir bitten dich, segne deine Worte an uns. Danke für den Dienst von Hans-Joachim Eckstein in unserer Mitte. Wir bitten dich, dass du ihn besonders bevollmächtigst, auch für die Auslegung deines Wortes hier an diesem Vormittag. Und dann danken wir, dass wir ein Teil deiner großen Gemeinde sein können, deiner weltweiten Gemeinde, und deswegen fürbittend auch mit einstehen für die, die aus unserem großen Kreis der Geschwister der Gemeinde leiden, in Not, in Schwierigkeiten sind. Wir bringen sie in ganz besonderer Weise fürbittend vor dich. Und wenn wir gesungen haben, dass Ewigkeit unser Zuhause ist, dann wissen wir, dass der Großteil deiner Gemeinde vor dir ist, dich lobt, dich preist, dich anbetet in diesem Gottesdienst, an dem wir mit Anteil haben dürfen. Und wir danken dir für dieses Vorrecht, dich sehen zu können, an dich glauben zu dürfen, dir vertrauen zu können. Hab ganz herzlichen Dank, dass das Evangelium durch nichts gebremst werden kann und nicht gebremst wurde und so auch in unserem Leben angekommen ist. Und gib auch heute deinem Evangelium, deiner guten Nachricht, einen richtig guten Lauf. Wir preisen dich, unseren Gott, wir freuen uns an dir und wir ehren dich, dass wir vor dir und vor deinem Thron stehen dürfen. Gelobt seist du, unser Gott. Amen.
Ihr Lieben, was für ein Gottesdienst, was für ein Sonntag zwischen Himmelfahrt und Pfingsten. Das ist doch ein Grund zum Feiern und sich zu freuen. Himmelfahrt, das ist doch der Punkt, an dem Jesus endlich nach all seinem Leiden, nach aller Erniedrigung, nach aller Anfeindung und Mühe, ja, nach Folter und Kreuz, endlich zu seinem Vater zurückkehren kann. Ein Freudenfest. Von Christus aus gesehen, ein Tag nur zum Freuen. Er hat sich entäußert, die Herrlichkeit, die er bei Gott hatte, aus Liebe hinter sich gelassen. Er ist Mensch geworden. Er hat dort allein und angefeindet gelebt. Er wurde leidensfähig und er musste leiden. Und endlich mit dem Kreuzestod konnte er sagen, es ist vollbracht. Und während die Gegner meinten, ihn zu kreuzigen, um ihn mundtot zu machen, hat der Vater es aller Welt gezeigt, hat sich zu seinem Sohn gestellt, ihn gerechtfertigt, ihn auferweckt und zu sich genommen, zur Rechten eingesetzt. Wir haben im Alten Testament ja einzelne Aussagen, die schon von einer Auferstehung wissen. Daniel 12 ganz ausdrücklich. Und Und wir haben ganz vereinzelte Aussagen, dass Gott Menschen entrückt wie Henoch und Elia. Das heißt also zu sich nimmt in seine Ewigkeit. Und so kann auch der Psalmbeter Psalm 73 für sich hoffen, am Ende wirst du mich in deine Herrlichkeit aufnehmen. Und da wird derselbe Begriff für Entrückung gebraucht. Ein Freudenfest. Jetzt ist er frei vom Leiden. Jetzt beginnt die angenehme Hälfte seines Auftrags. Nicht das Erlösen und Freikaufen erst zu erkämpfen, sondern den Sieg zu feiern und zu entfalten. Der Vater überträgt ihm nun die Aufgabe, es zu vollenden, was er bewirkt hat durch sein Leben, sein Sterben und seine Auferstehung. Für Christus konnte es nicht besser kommen als mit Auferstehung und Himmelfahrt. Aber kennt ihr das auch? Es gibt Ereignisse, die sind ambivalent. Die changieren wie ein Kippbild. Einerseits freut man sich riesig, aber andererseits ist man dann doch wieder beklommen. Es ist weder das eine noch das andere ganz. Um ein schönes Beispiel zu nehmen, wenn wir Hochzeiten halten, wenn ich es richtig weiß, kamst du gerade von einer Trauung gestern, dann stehen wir ja als Traupastoren und Pfarrer immer vorne. Wir haben die beste Aussicht. Die Gemeinde sieht das schöne Brautpaar ja nur von hinten, kann nur ahnen, was wir von vorne sehen. Aber wir sehen ja nicht nur das Brautpaar, sondern wir sehen auch die Eltern. Und guckt euch bei Hochzeiten mal von vorne, wenn ihr die Gelegenheit habt, den Vater der Braut an. Dann wisst ihr, was Ambivalenz ist. Soll ich meine Tochter einem anderen, unreifen, unerfahrenen Mann anvertrauen? Kann das denn wirklich wahr sein? Ich war doch die Nummer eins, wenigstens wenige Monate oder Jahre, vielleicht sogar länger als 10 Jahre. Und nun plötzlich bin ich noch gut, die Hochzeit auszurichten. Aber das Herz meiner Tochter schlägt wohl noch mehr für einen anderen Mann. Das ist ein schönes Beispiel. Wir kennen aber auch das Beispiel jetzt, dass wir uns von einem alten Menschen verabschieden, der nun wirklich schon 80, 90 Jahre gelebt hat und unter seinem Alter leidet, vielleicht sogar an einer Krankheit leidet. Und nun geht es zum Sterben. Und da haben wir wieder diese Ambivalenz. Wir freuen uns natürlich für ihn, dass sein Leiden nun aufhören mag. Aber wenn es eine nahestehende Person ist, Mutter oder Vater, dann fällt es uns dennoch schwer, loszulassen. Loslassen ist schwer. In jedem Fall. Loslassen fällt ganz schwer, wenn ich endgültig ohne Hoffnung loslasse. Ich verliere, der andere verliert und wir haben keine Perspektive. Aber es fällt uns auch schwer, loszulassen, wenn wir zugeben müssen, mir wäre es lieber, der Mensch bliebe. Aber ich konzediere, ich räume ein, ich muss zugeben, für den Menschen wäre es besser, für die andere geliebte Person, wenn ich sie loslasse und lasse sie gehen. Ich habe lange Zeit diesen Satz überlesen, den Jesus hier spricht in Johannes 14, Vers 28. Hättet ihr mich lieb, so würdet ihr euch freuen, dass ich zum Vater gehe. Wow. Hättet ihr mich lieb, nicht dann würdet ihr mich klammern, dann würdet ihr mich halten, sondern hättet ihr mich lieb, dann würdet ihr euch freuen. Endlich muss er nicht mehr leiden. Endlich keinen Widerspruch mehr erdulden. Er muss keine Sünden mehr ertragen von anderen. Er muss nicht mehr für uns sterben, denn er ist gestorben und auferstanden. Endlich darf er dahin, wo er herkommt, zu seinem himmlischen Vater. endlich kann er die angenehme Seite seines Auftrags erfüllen und seinen Sieg genießen und durchsetzen gegenüber der ganzen Welt und allen Wesen oben und unten und wo immer sie sein mögen. Hättet ihr mich lieb, dann würdet ihr euch freuen. In der Tat können wir echte Liebe und Liebe aus eigenem Vorteil im Alltag gar nicht unterscheiden. In seligen Zeiten freuen wir uns einfach an der Beziehung, an der Gemeinschaft und am anderen. Erst wenn es um eine Situation geht, wo mein Glück im Konflikt steht zu dem Glück des anderen, dann merke ich plötzlich, liebe ich eigentlich den anderen oder liebe ich mich selbst und der andere ist gerade gut dazu, mich in meinem Glück zu bestätigen. Liebe ich den anderen und es geht mir um sein Wohl oder brauche ich den anderen und ich liebe ihn, weil ich ihn brauche? Brauche ich Christus oder liebe ich ihn? Damit wir uns nicht falsch verstehen, wenn Menschen sich lieben, dann brauchen sie sich auch. Und sie wollen und können nicht ohne einander sein. Aber jede Form des Brauchens und der Anhänglichkeit und des Klammerns ist noch lange kein Ausdruck für echte Liebe. Liebe ich ich-orientiert oder liebe ich du-orientiert? Wenn die Entfaltung des anderen mir wichtiger wird als das eigene Glück, dann ist es Liebe. Wenn die Entfaltung des anderen mir wichtiger wird als das eigene Glück, dann ist es Liebe. Wenn ich aber den anderen nicht loslassen kann, gehen lassen kann in sein Glück, deshalb, weil eben sein Glück eine Minderung meines Glücks scheint, dann in der Tat ist es noch keine reife Liebe. Dann brauche ich den anderen und es geht letztlich um mich selbst. Liebe bedeutet, dass ich dem anderen den Himmel gönne. Liebe bedeutet, dass ich dem anderen den Himmel gönne. Den für mich gestorbenen und auferstandenen Christus zu lieben, heißt, dass ich mich an Himmelfahrt für ihn und mit ihm freue. Jetzt ist er beim Vater. Jetzt geht es ihm gut. Jetzt kann ihm kein Leid mehr geschehen. Liebe bedeutet, dass ich mich am Glück des anderen freue und ihm den Himmel gönne, auch wenn dabei mein eigenes Leben umso irdischer bleibt und erscheint. Bin ich bereit, mich für den anderen zu freuen, dass er das Bessere, das Schönere, das Himmlische genießen kann, auch wenn ich selbst eine Lebensminderung fürchte und eine Perspektivlosigkeit. Jesus hat die Frauen und Männer, die ihn begleiten, vorbereitet auf die Situation der Trennung. Über ein kleines und ihr werdet mich nicht mehr sehen. Und dieses Nicht-mehr-Sehen ist eben das Ende der unmittelbaren, glücklichen Erfahrung. Was waren das für 3 herrliche Jahre mit Gott auf Erden, mit dem Himmel auf Erden? Was war das für eine Faszination, diesen Jesus anzuschauen, ihn zu fragen und von ihm alles über Gott, den Vater, zu erfahren, ihn wirken zu sehen? Man hatte den Eindruck, er ist der Spiegel der Liebe, der Barmherzigkeit, der Herrlichkeit und Heiligkeit Gottes. Wie schön! Es war eine kindliche, selige Zeit. Es war die naive Zeit des Glücks für die Jünger, die gar nicht wussten, was sie alles erlebten und konnten das erst anschließend fassen. Aber vor allen Dingen für die, die geheilt wurden. Ich denke vor allen Dingen an Maria Magdalena. 7 Dämonen hatten sie gefesselt. Was ist das für ein Leben? Man kann das gar nicht Leben nennen. Und Jesus trat in ihr Leben und hat sie freigemacht von allen fremden Stimmen, von aller Tyrannei, von allen Ketten. In ihm hatte sie Freiheit, Erlösung und Beziehung. Hat Maria ihren Jesus geliebt? Davon könnt ihr ausgehen. Von ganzem Herzen. Er hat ihr doch alles in ihrem Leben gebracht. Wie grässlich für Maria Magdalena. Wie grässlich für Maria, die Mutter Jesu. Wie irritierend für die Männer, die gar nicht kapierten, was eigentlich passierte. Und plötzlich war noch mit ihrer Untreue verbunden ihr Herr gekreuzigt. Jesus hat gesagt über ein kleines und ihr werdet mich nicht mehr sehen. Es ist wie bei unserem Kinderglauben. Es mag sein, dass wir eine ähnliche Situation haben, wie die heute so toll ist. Wenn man solche Kinder sieht, wie sie strahlend singen, wenn wir junge Menschen sehen und uns an ihnen freuen, wie sie uns hier vorsingen, den Gottesdienst mit uns gestalten, das ist die wahre Freude, das blühende Leben. Es blüht ja alles auf wie der Frühling. Sie haben die ganze Zukunft vor sich, sie können sich neugierig freuen. Und man genießt diese Naivität, das Ungebrochene, das Unverdorbene, das noch nicht durch Tränen der Trauer eingetrübte Leben. Die erste Liebe, das nennen wir ja diese Phase der Unmittelbarkeit. Aber wir erleben es ja alle, nicht nur wie die Jünger in der Passion, sondern im Lauf unseres Lebens, dass es Phasen gibt, wo diese Unmittelbarkeit des Getragenseins, des Überwältigtseins, des Undialektischen, nicht Ambivalenten, dass dieses Glück in Frage steht oder zerbricht. Und die Frage ist, was ist jetzt, wenn ich diesen Jesus nicht mehr unmittelbar sehe? Wenn ich ihn nicht mehr unmittelbar greifen kann in meinem Alltag? Wenn ich plötzlich in der Familie, in Beziehungen, in der Gemeinde Erfahrungen mache, die diese Freude trüben? Wenn ich beruflich Illusionen verliere oder sonst Schicksalsschläge mich aus der Spur bringen? Ich bewundere die Zeugen der Auferstehung. Ich bewundere sie über das Erwachsenwerden, das sie in schnellster Zeit schaffen. Gewiss, der Zweifler Thomas macht uns vor, wie es nicht sein sollte. Als Jesus sagte, ihr werdet mich nicht mehr sehen, aber dennoch geht es weiter, es gibt eine Zukunft. Denn ich gehe nicht, um euch zu verlassen, ich gehe, um die Zukunft vorzubereiten und wiederzukommen. Das heißt, es ist eine Trennung mit Perspektive. So als wenn ein Brautpaar sich kurz vor der Trauung nochmal trennen muss, um die Hochzeit zu organisieren. Also das ist ja wohl ein Unterschied, ob zwei Verliebte sich für immer trennen und verkracht haben oder ob sie sich nur kurz trennen müssen, um sich wiederzufinden und dann vollends zusammen zu sein. Ich war immer ganz gerührt bei Vorlesungen, wenn frisch verliebte Studierende dummerweise sich in verschiedene Vorlesungen eingeschrieben haben und vor der Vorlesung sie sich mit Schmerzen und Tränen trennten für eine ganze Dreiviertelstunde. Mein Gott, wie soll man das aushalten? Aber die Perspektive, wir sehen uns ja wieder, das macht ja eigentlich Mut. Und es ist etwas ganz anderes, ob ich loslasse, um zu verlieren oder ob ich loslasse, um umso mehr ergreifen zu dürfen. Der Thomas konnte es nicht glauben. Er sagt, wenn ich es nicht greifen kann mit meinen Händen, dann will ich es nicht glauben. Es gibt keine Realität, es sei denn, ich kann sie kontrollieren. Maria war völlig verzweifelt in Johannes 20 am Grab. Sie weinte bitterlich. Sie haben mir meinen Herrn weggenommen. Die Trennung von ihrem Herrn. Und sie durfte erfahren, obwohl sie es gar nicht gleich verstand, dass wohl die Erfahrung, die Verfügbarkeit, die Unmittelbarkeit ihrer Jesusbeziehung sich verändert hatte. Dass sie ihren irdischen Jesus nicht festhalten konnte. Aber zu ihrer Überraschung stand er real neben ihr. hat sie ihn gleich erkannt? Nein. Sie sagte, wenn vor Sonnenaufgang ein Mann im Garten ist, kann das nur der Gärtner sein, sonst kommen Männer so früh nicht aus dem Bett. Sie hat ihn mit dem Gärtner verwechselt. Er stand real da, aber sie hatte noch nicht die neue Form der Christusbeziehung verstanden, nämlich ihn zu begreifen, ohne ihn klammern zu können, ohne ihn greifen zu können als den Irdischen. Und Jesus spricht sie an, Maria. Und da fuhr es durch sie und sie sagt, Rabuni, mein Herr, ich habe ja gar nicht losgelassen, um zu verlieren. Ich habe losgelassen, um auf neue Weise zu ergreifen. Und sie fällt auf die Füße, wie wir von der Matthäus-Parallele lernen, fällt auf die Füße, umfängt seine Füße, anbeten, küsst sie und sie verehrt ihn. Und wir sagen, also Maria, jetzt halt ihn aber fest, dass er nicht weggeht wie ein Heißluftballon nach oben. Halt dich fest, klammer dich fest, das darfst du nicht mehr loslassen. Jetzt bist du wieder da, wo du vorher warst. Und Jesus sagt zu ihr, damit wir es richtig verstehen, wir sind irritiert, weil das falsch übersetzt wurde. Er sagt nicht, berühre mich nicht, das durfte ja sogar Thomas, sondern im Grundtext heißt es, du kannst mich nicht länger festhalten. Das heißt, du hast mich jetzt erkannt. Du weißt, dass ich Realität bin. Aber dieses Gefühl, diese Unmittelbarkeit, die kannst du nicht klammern und festhalten. Lass mich gehen, ich muss zu meinem Vater auffahren in den Himmel. Deshalb hat Jesus gesagt, die Welt wird mich nicht mehr sehen, ihr aber werdet mich sehen auf eine andere Weise. Nicht im Beweis, nicht im Klammern können, sondern indem ihr loslasst, stellt ihr fest, ich bin da und ich bleibe da. Und sie lässt ihn gehen. Und ich hätte jetzt den Text weitergeschrieben und sie geht nach Hause und heult bitterlich. Jetzt habe ich ihn für eine Minute wieder gehabt. Und jetzt ist er schon wieder weg. Nein. Sie rennt zu den anderen Jüngern und sagt, ich habe den Herrn gesehen. Er ist nicht tot, er ist lebendig. Die Emmaus-Jünger, die waren verzweifelt auf ihrem Weg. Jesus gesellt sich zu ihnen, sie erkennen ihn natürlich nicht. Und er redet mit ihnen und sie merken plötzlich, wie ihr Herz brennt im Gespräch mit ihm, wie er Antworten gibt auf drängende Fragen. Und dann deutet er an, dass er weitergehen will und sie merken, wir wollen ihn nicht so schnell gehen lassen und bitten ihn, habe Tischgemeinschaft mit uns. Unser Herz brennt, wir haben weitere Fragen, wir wollen dich noch nicht gehen lassen. Und beim Brotbrechen plötzlich erkennen sie ihn, seine Identität, es ist Christus. Und ich würde sagen, jetzt haltet ihn, ihr seid ja zwei Männer, links und rechts fest, dass er nicht mehr weg kann. Aber er verschwindet vor ihren Augen. Das Gefühl, das Greifen, das Halten können, ist nicht mehr möglich. Und wieder hätte ich gedacht, die Geschichte geht weiter, dass sie sagen, och, wir haben die ganze Zeit eben oh, oh, oh gesungen, nicht? Ich hätte dann gesagt, die Emmaus-Jünger singen, och, 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 nicht? Schon ist er wieder weg. Was ist denn das jetzt? Nein, die sagen, brannte nicht unser Herz in uns, als er, als der Lebendige mit uns gesprochen hat. Und sie rennen zurück zu den anderen Jüngern und sagen, wir haben den Herrn gesehen und freuen sich. Ein drittes Beispiel einer Wiedererkennungserzählung, Rekognitionserzählung, die so überwältigend für uns sind, Johannes 21. Die Jünger versuchen, zurückzufinden in den Alltag. Alles, was mit Christus so toll war, scheint zerschlagen. Was sollen sie machen? Sie müssen so weit zurückgehen in ihrem Leben, wo sie noch ohne ihn leben konnten. Also wollten sie fischen. Und in derselben Nacht fingen sie nichts. Das war eine Frustration. Erst war die Herrlichkeit vorbei und jetzt konnten sie ihren Alltag nicht mal bewältigen. Und er steht am Ufer und spricht zu ihnen. Aber sie erkennen ihn nicht. Der Mann am Ufer ist der auferstandene Christus. Und er fragt sie, Kindlein, habt ihr nichts zu essen? Er spricht ihr Kind-Ich an. Und sie mussten zugeben, nein. Und er sagt, dann fahrt raus und werft die Netze aus zur Rechten und ihr werdet fangen. Und sie fangen plötzlich. Und der geliebte Jünger sagt, der Mann am Ufer ist unser Herr. Und sie erkennen ihn. Himmelfahrt zu feiern bedeutet, erwachsen zu werden im Glauben. Himmelfahrt ist nämlich die Wende von der unmittelbaren Verfügbarkeit der ungetrübten Gemeinschaft und Glaubenserfahrung hin zum Erwachsenwerden des Glaubens. Nicht mehr sehen müssen mit den äußeren Augen, nicht mehr klammern müssen, nicht mehr festhalten müssen, nicht mehr kontrollieren müssen, sondern zu erkennen, dass wir noch nicht im Himmel sind. Wir sind noch auf der Erde. Aber Christus ist bereits im Himmel. Und weil Christus bei uns ist in einer neuen Realität, deshalb ist der Himmel bereits bei uns. Wir sind noch nicht im Himmel, aber der Himmel ist bereits bei uns. Der erwachsene Glaube muss nicht fühlen und kontrollieren. Der erwachsene Glaube kann auch da sein und leben, ohne zu fühlen, in Anfechtung und Zweifeln. Christus hat seine Jünger vorbereitet und hat gesagt, wenn ich von euch gehe, dann erwarten euch Drangsal, Schwierigkeiten und Trübsal. Wie eine liebevolle Mutter ihre Kinder vorbereitet, wenn sie zum Beispiel ins Krankenhaus muss und ungewiss ist, was jetzt passiert. So hat Jesus liebevoll seine Jünger vorbereitet. Ich werde jetzt gehen, aber ich möchte euch sagen, ich lasse meinen Frieden bei euch. Meinen Frieden gebe ich euch. Ihr werdet gleichwohl Shalom haben. Und Shalom ist nicht einfach nur Seelenfrieden. Shalom ist nicht nur Waffenstillstand. Shalom bedeutet eine heilvolle, einige versöhnte Gemeinschaft. Die Gemeinschaft mit dem Auferstandenen und zum Himmel Gefahrenen. Und Jesus verspricht seinen Jüngern, ich lasse euch nicht alleine zurück. Ich bitte meinen Vater, dass er euch den Geist senden wird als neuen Beistand. Und die Jünger sind enttäuscht und sagen, wir wollen aber keinen anderen Beistand. Wir wollen niemand anders als dich, Jesus, weil sie es falsch verstanden haben, als käme eine Ersatzlösung. Und da sagt Jesus in Johannes 14, ich lasse euch nicht als Waisen zurück. Ich komme zu euch. In einer Gestalt, in der die Welt mich nicht sehen wird. Ihr aber werdet mich sehen. Das heißt also, dass der erwachsene Glaube mit einer Realität lebt, die andere nicht wahrnehmen. Der erwachsene Glaube geht mit seinem Verstand und Willen davon aus, dass ich weiß, dass er lebt, dass er für mich gekreuzigt und auferstanden ist und dass er jetzt zu Rechten des Vaters ist und für mich eintritt. Ich weiß es, fühle ich es oder nicht. Damit meine ich nicht, damit ihr mich nicht erschreckt, als Erwachsene könnte man nichts mehr erleben und könnte man nichts mehr fühlen und als gäbe es nicht Höhepunkte auch des unmittelbaren Erlebens. Aber was den Glauben erwachsen macht, ist die Fähigkeit, die Gewissheit, die mir zugesprochen wird, die Gewissheit, die wir im Gottesdienst, in der Gemeinschaft miteinander gewinnen, dass ich diese Gewissheit eben auch an Regentagen durchhalten kann. Ich habe Gefühle. Maria war überwältigt, als sie den Auferstandenen berühren und küssen durfte. Und sie hat die Erfahrung gehabt, erlebt. Und wie arm wäre unser Glaube, wenn uns solche Stunden wie bei den Emmausjüngern nicht geschenkt sind, dass wir beim Sakrament, dass wir beim Abendmahl in der Gemeinschaft, in der stillen Zeit beim Bibellesen oder in diesem wunderschönen Wald nicht diese Unmittelbarkeit der Realität Gottes in Christus empfinden dürften. Aber unser Alltag bedeutet nicht, dass wir nun immer nur von Gefühl zu Gefühl gehen. Wenn Sonne ist, im übertragenen Sinne, dann sind wir tolle Christen. Und wenn es regnet und trüb ist, dann ist auch unser ganzes Leben trüb. Maria, die Emmausjünger, konnten loslassen. Nicht um zu verlieren, sondern um zu ergreifen. Es ist so schön, wenn wir es lernen, nicht zu klammern, sondern loszulassen. Und wir halten ja natürlich, wir persönlich, nicht den irdischen Jesus fest. Wir waren ja damals nicht dabei. Aber wie viele Dinge in unserem Leben halten wir fest und klammern dran? Das sind schöne Dinge. Bei manchen sind es aber gar nicht die schönen Dinge. Sie klammern an irgendwelche unheilvollen, traumatischen Erfahrungen und haben immer nur die alten Themen. Lieben heißt loslassen. Nicht um zu verlieren, sondern um neu zu empfangen. Aber in welcher Situation sind wir denn dann? Jesus ist nicht mehr da, er ist zum Himmel aufgefahren. Was ist das denn für eine seltsame Zwischenzeit, bis er wiederkommt, nachdem er die Wohnungen bereitet hat? Nun, wir lernen, dass Gott nicht abwesend ist und nicht Christus, sondern dass er auch jetzt gegenwärtig ist. Damals als der irdische Jesus war er entweder am See Genezareth oder er war in Jerusalem. Er war nicht an beiden Orten gleichzeitig. Als der Auferstandene aber will er nämlich in seinem Geist überall in uns gegenwärtig sein. Wir sind nicht nur die kleinen Lämmlein, die der große Hirte auf seinem Arm hält und wir lassen uns immer von ihm trösten und streicheln, sondern wir sollen erwachsen werden im Glauben, dass wir als Getröstete und Gewachsene für andere auch dann Leitschafe werden, die die anderen beim Hirten halten. Wir sind nicht immer nur Empfangende, dass wir erwarten könnten, sondern Christus möchte jetzt durch uns gegenwärtig sein. Christus ist nicht nur gekommen, um uns in den Himmel zu bringen, sondern er ist gekommen und zum Himmel aufgefahren und im Geist an Pfingsten in unsere Herzen gekommen, damit der Himmel jetzt in dieser Welt ist. Das heißt, kann man heute Jesus erfahren? Ja, man kann es ganz unmittelbar, aber in einer ganz greifbaren Weise möchte Jesus erfahren werden in uns, weil er durch uns lebt. Damals lebte der Sohn Gottes als irdischer Jesus dort die 30 Jahre in Israel. Jetzt lebt er als der erhöhte Christus, der in unseren Herzen ist, in uns und durch uns. Jesus sagt zum Abschied, ich will, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe. Daran wird die Welt erkennen, dass Christus lebt, dass er auferstanden ist und dass er im Himmel ist, das soll die Welt erkennen, an der Art, wie wir ihn durch uns leben lassen und wir uns gegenseitig Gemeinschaft schenken. Wir sind oft in unserem Glauben noch vor den Jüngern an Himmelfahrt und Pfingsten, weil wir immer noch bedürftig sind und erwarten und viel zu wenig verstanden haben, unser Herr lebt, er ist gegenwärtig und da. Ich fühle es oder fühle es nicht. Die Sonne scheint, ob hinter Wolken oder für mich sichtbar, macht objektiv keinen Unterschied. Das heißt erwachsen werden im Glauben. Wir gönnen Christus von Herzen den Himmel. Und wir sind bereit, für ihn und mit ihm und durch ihn noch auf der Erde zu bleiben. In dem Bewusstsein, er wird einmal kommen und dann ist alle Drangsal, alle Probleme auch sind für uns gelöst. Dann nämlich, wenn er wiederkommt, um auch die letzten Mächte zu überwinden und den letzten Feind, den Tod, endgültig zu überwinden. Dann werden wir eine neue Ursprünglichkeit haben, eine neue Seligkeit, wo wir uns keine Gedanken machen müssen, wie kompliziert ist Glauben, Realität und Wirklichkeit, welche Rolle spielen die Gefühle. Im Himmel wird das alles kein Problem mehr sein. Und deshalb leben wir nicht ab, sondern an. Christus ist nicht weggegangen bei Himmelfahrt, um uns zu verlassen. Er ist weggegangen, um wiederzukommen. Schon jetzt im Geist, in unserer Gemeinschaft und in uns lebend, durch uns lebend. Und einmal, um uns mit der Ewigkeit dann endlich alles zu schenken. Wir sollen alle im Himmel ankommen, wie Christus, bei Christus und mit Christus. Aber jetzt noch sind wir auf der Erde. Und so wie Jesus bereit war, sich auf die Erde senden zu lassen, und er hat mehr aufgegeben als wir, als er es tat, so sollen wir bereit sein, uns senden zu lassen. In der Freude, dass er es schon geschafft hat. Lieben wir Christus? Dann gönnen wir ihm den Himmel, auch wenn für uns die Zeit hier noch etwas irdisch ist. Wir leben aber nicht ab, wir leben an. Wir leben, wie wir eben gesungen haben, von der Ewigkeit her, mit Blick auf die Ewigkeit. Und das Faszinierende ist, wenn jemand mit seinem Herzen sich ganz an der Ewigkeit orientiert, ist er in der Lage, mit beiden Füßen auf der Erde zu stehen. Er ist nicht überrascht und erschreckt, wenn so schlimme Dinge in der Welt passieren. Darauf hat uns Christus doch vorbereitet. Er erwartet nicht den Himmel auf Erden, sondern er weiß ganz genau, Christus hat gesagt, solange ihr dort seid, werdet ihr Widerspruch haben, Verfolgung haben, ihr werdet Unrecht sehen, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Deshalb, den Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich, wie die Welt gibt. Bei den Römern hieß befrieden, erobern und niederdrücken. Sondern ich gebe euch den Frieden meiner Gegenwart in eurer Mitte. Shalom, sagt er ihnen am Auferstehungstag und haucht seine Gegenwart ihnen ein in Gestalt des Heiligen Geistes. Lieben heißt loslassen. Lieben heißt nicht verlieren. Lieben heißt gewinnen. Denn in der Liebe kann ich im Loslassen gewinnen. Und im Teilen werde ich reicher. Mein Herr und mein Gott. Amen.
Herr Jesus Christus, so stehen wir an diesem Vormittag vor dir und danken dir für dieses ganz besondere Geschenk und Geheimnis unseres Glaubens. Wir danken dir, dass du in unser Leben hineingetreten bist. Wir danken dir, dass wir dich ehren und anbeten dürfen als den Gekreuzigten, als den Auferstandenen, ja, und als den wiederkommenden Herrn. Und wir danken dir, dass du durch deinen Heiligen Geist Wohnung genommen hast in unserem Leben und wir heute schon mit dir leben können. Herzlichen Dank für dieses Vorrecht und für dieses Geschenk. Also bitten wir dich, dass auch in den Tagen, in denen wir jetzt unterwegs sein werden, an den unterschiedlichsten Stellen und Orten, in den Berufungen, die du uns so gegeben hast, wir mit dir und in dir unterwegs sind. Mit dir, unserem Herrn, der in uns lebt, der durch uns lebt und auf den wir uns absolut verlassen können. Wir danken dir, Herr Jesus Christus. Wir freuen uns an dir und preisen dich in unserer Mitte. Durch dich kommen wir zu deinem Vater und jetzt auch zu unserem Vater und beten gemeinsam. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.